Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Unser Thema heute ist Verbundenheit und zu Gast bei mir ist Wolfgang Leirer. Lieber Wolfgang, ein herzliches Hallo.
Danke sehr. Hallo auch an dich.
Ja, darf ich gleich einmal bitten, dich vorzustellen?
Ja, gerne. Ich bin seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren in St. Pölten, bin Spielerlebnispädagoge und Jurist ursprünglich und ja, vielleicht dem einen oder anderen in St. Pölten bekannt als Quizmaster. Mache ich schon länger auch und begleite Unternehmen und auch Schulen in ihrer Entwicklung. Das ist so das, was ich hauptsächlich mache. Und gemeinsam mit meiner Frau lebe ich jetzt seit einem Jahr, oder sie lebt mit mir jetzt seit einem Jahr auch in St. Pölten. Sie ist ursprünglich aus Tansania.
Genau, und da kommen wir auch gleich ein bisschen näher zu dem Thema, worüber wir uns heute auch unterhalten möchten. Ihr habt da Vereine gegründet. Vielleicht beginnen wir ganz, ganz von vorne. Ich glaube, so circa 2013 hat so dein Wunsch begonnen, die Fühler auszustrecken.
So ist es, richtig. Ja, da war rund um Weihnachten 2013 war das Gefühl da, ich möchte mal nach Afrika, ohne dass ich über den Kontinent irgendwie was Näheres gewusst habe. Und habe halt einfach geschaut, dass ich mir da, dass ich etwas finde, das gut für mich passt. War gar nicht so einfach, hat aber funktioniert. Und 2015 war ich dann das erste Mal dort, also vor ein bisschen mehr als 10 Jahren jetzt das erste Mal in Tansania. Genau.
Und ich glaube, du hast bei einer Schule mitgearbeitet.
So ist es. Die Idee war, einfach mit den Menschen da über 3 Monate mitzuleben, den Alltag zu erleben, mitzubekommen, was für die Menschen dort wichtig ist, in Verbindung zu treten. Und habe dann relativ schnell begonnen, auch mitzuarbeiten in der Schule und den Projektleiter dort, den Francis, mit dem ich jetzt wieder zusammenarbeite, einfach zu begleiten und zu coachen, vielleicht ein bisschen auch.
Es findet man auch auf deiner Webseite. Das hat mich sehr angesprochen, dieser Zugang dazu, dass du zum einen das Gefühl hattest, manchmal ist die Herangehensweise vielleicht etwas kompliziert oder umständlich. Und du hast dann Vorschläge gemacht, Optionen geboten, diese auch vorgestellt. Und ich finde das so wunderschön, weil da war kein erhobener Zeigefinger oder vielleicht auch, dass man sagt, Ungeduld. Ich empfinde das als sehr wertschätzend. Du
Danke.
beschreibst ja eben auch, dass du jetzt schon sehr viel länger auch diese Zusammenarbeit pflegst. Was hat sich denn da geändert?
Geändert hat sich vieles, also vieles bei mir, vieles auch bei den Menschen, mit denen ich dort zusammenarbeite und bei den Menschen, die mir unterstützen. Und das ist ein stetiger Prozess, finde ich, und auch ein sehr, sehr langsames Verändern, weil einfach die Kulturen sehr unterschiedlich sind und damit auch die Herangehensweise an vieles unterschiedlich ist. Und es braucht Zeit, sich da überhaupt einmal auf den anderen einzulassen, sich da anzunähern. Ich bin Gott sei Dank ein sehr geduldiger Mensch. Ohne diese Fähigkeit hätte ich es wahrscheinlich in Tansania schwer. Und umgekehrt ist es auch so, dass der Francis eben zum Beispiel, Francis Mulacota, mit dem wir zusammenarbeiten, ein sehr, sehr offener ist, der, ja, und da passt es einfach zusammen, und dass man da Dinge auch bewirken und verändern kann. Wir haben vor 4 Jahren dann einen eigenen Verein in Österreich gegründet, und da ist was Schönes am Entstehen in unterschiedlichen Themenbereichen, ja.
Da kommen wir dann auch noch gerne drauf
Ja,
zurück.
genau.
Vielleicht kannst du uns ein ganz konkretes Beispiel geben, wo du einen Vorschlag oder mehrere Vorschläge gemacht hast und wie dann sozusagen ja auch was verändert wurde, wie ein Prozess eingeleitet wurde.
Ja, da fallen mir zwei Episoden ein, die wir relativ zu Beginn unserer Zusammenarbeit gehabt haben. Wie gesagt, es war nicht als Zusammenarbeit geplant, sondern einfach nur ja, dort leben und gemeinsam leben. Ich habe Francis beobachtet, das war auch so zum Start meiner Zeit in Tansania, einfach mal sitzen und schauen, beobachten, was sich tut. Und habe dann auch gesehen, wie manche Dinge getan werden und habe dann irgendwann begonnen, Fragen zu stellen, warum wird das so gemacht? Und habe sehr oft die Antwort bekommen, na so macht man das halt. Und bei mir war dann so dieses, okay, das ist einfach die Herangehensweise oder die Weise, die die Menschen kennen, weil das ist das, was sie sehen in ihrem Umfeld. Es gibt zum Beispiel und alles, was ich erzähle, ist sozusagen exemplarisch für die Dinge, die ich gesehen habe. Das heißt nicht, dass in ganz Tansania so ist. Aber in dem Dorf, wo ich tätig war und bin, ist es so, dass es für viele Menschen das Prinzip Ordnung nicht gibt, weil die wenigsten so viel besitzen, dass sie irgendwas ordnen müssen, schlicht und ergreifend. Das heißt, der Francis kommt aus einfachen Verhältnissen, die meisten dort sind Landwirte und hat dann seine Lehrerausbildung gemacht und dann irgendwann relativ unvermittelt den Job als Schulleiter und Projektmanager bekommen. Und ist in seinem Büro gesessen und da sind Unmengen von Unterlagen und alles Mögliche herumgelegen einfach. Es hat Regale gegeben, es hat Kästen gegeben, aber die hat er nicht verwendet, weil er nicht genau gewusst hat, wie er da jetzt tun soll damit. Ja? Hat er mal so erklärt. Und das Erste, was wir einmal gemacht haben, immer mit eben, ich habe ihn gefragt, ob er das ausprobieren möchte. Osterferien, ein bisschen ruhiger im Schulbetrieb und wir haben sein komplettes Büro ausgeräumt, geputzt und dann die Möbel wieder reingestellt und jedes einzelne Blatt Papier, jedes einzelne Dokument in die Hand genommen, durchgeschaut, was ist das, braucht das, zu welchem Thema gehört das, also einfach geordnet sozusagen. Vieles ist weggekommen, weil er es eben nicht braucht hat, aber es ja wohl gehabt hat. Und vieles war doppelt, dreifach, fünffach vorhanden. Und im Endeffekt hat er dann einfach ein Büro gehabt, das sauber war, auch nicht unwichtig für ihn, weil mit elektronischen Geräten und so weiter. Und er ist dann strahlend dort gesessen und hat gesagt, wenn ich jetzt irgendwas suche, ich weiß genau, wo ich es finde. Ja, das war so ein Aha-Erlebnis. Ja. Und ein zweites vielleicht auch noch. Ich habe auch in seinem Arbeiten bemerkt, dass dass alles gleichzeitig passiert. Ich habe mit ihm irgendwas besprochen, an irgendwas gearbeitet, dann hat das Telefon geläutet, das hat er abgehoben, ohne das zu unterbrechen, das Gespräch mit mir, dann ist wer reinkommen bei der Tür und hat ihn was gefragt. Also alles so gleichzeitig und durcheinander. Und dann haben wir gedacht, vielleicht wäre es hilfreich für ihn, wenn er sich da hin und wieder ein bisschen auch auf Monotasking sozusagen schalten würde. Und dann haben wir ein Türschild gemacht und haben das an die sonst immer offene Tür gehängt. Eine Seite, please do not disturb, und die andere Seite, du kannst quasi jederzeit reinkommen. Ja. Und die Tür zugemacht und das Schild, und er hat das richtig auch genossen, dass er da einfach nur in Ruhe sitzen hat können und von niemandem gestört worden ist, unter Anführungszeichen. Schattenseite daran, das ist einer von meinen vielen Lernprozessen gewesen, dass er natürlich dann, oder natürlich, er ist dann dauernd mit dem Schild Please Do Not Disturb gesessen, weil dann hat er sehr Ruhe gehabt und hat das genossen. Und die Menschen, die für ihn gearbeitet haben, haben damit nicht umgehen können, weil Please Do Not Disturb heißt Please Do Not Disturb. Und wenn es da draußen gebrannt hätte, hätten sie ihn auch nicht gestört, weil er muss nicht gestört werden und darf nicht gestört werden. Also das braucht dann natürlich, das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für viele Interventionen und gut gemeinte Dinge, die von außen kommen, Vorschläge und Veränderungen. Ja, kann durchaus hilfreich sein, aber es geht halt auch darum, wie verwendet man es dann.
Ich muss sagen, mich erinnert das an eine Situation. Ich war in Mexiko und habe da beim Yoga-Studio mitgearbeitet und habe meine Hilfe dort angeboten. Und die haben die ganzen Klientinnen nach Spitznamen eingeordnet gehabt, was auch schon mal interessant war. Und eine Mappe, wo Klarsichtfolien waren und immer eine vorne, eine hinten. Und mein Vorschlag wäre dann auch gewesen, zumindest nur eine Folie für eine Person zu verwenden, weil wenn dann wer neuer kommt, dann muss man ja immer alle rausnehmen und wieder alle neu reinschlichten. Aber das hat die an und für sich auch nicht gestört. Also das war jetzt nicht so Thema, das macht man dann halt so.
Ganz genau. Dieses ist einfach, das macht man so und das ist was man gewöhnt ist. Und ich denke, das ist bei uns ja nicht viel anders auch. Oder bei jedem. Man macht die Dinge so, wie man es gewöhnt ist und ist so im Tun drinnen. Und erst wenn man sich dann vielleicht einmal rausnimmt aus dem Ganzen und von außen drauf schaut, oder wenn wer anderer kommt und nachfragt, warum machst du es
Ja.
so, ist vielleicht so die Möglichkeit zur Veränderung, zur Entwicklung auch da dann. Ja.
Ja, ist auch im Gehirn wird es ja so. Also wir sind ja auch so veranlagt, dass quasi wie Autobahnen verfestigt sich das, was wir immer wieder wiederholen. Vielleicht auch so eine Frage, du hast das schon ein bisschen angedeutet, dass durchaus dann auch Offenheit da war, von deiner Seite Dinge dazuzulernen oder zu reflektieren. Vielleicht gibt es da auch ein Beispiel, das du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das ist dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben.
In Wirklichkeit ist es so, dass jedes einzelne Gespräch sozusagen da schon die Möglichkeit birgt, was anders zu sehen und was dazu zu lernen, weil ja, man redet über irgendwas, dann geht es darum, okay, ja, passt. Und irgendwann kommt man drauf, eigentlich hat man von was ganz anderem gesprochen auch. Ja? Weil halt die Blickwinkel auf was ganz unterschiedlich sein können und sind. Ich glaube, das ist einfach so aus diesem auch wieder, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seinen Platz in der Welt und was man halt auch täglich sieht. Und wenn wer anderer drauf schaut, dann schaut das anders aus. So wie diese Geschichte von den Weisen, die geschickt worden sind, um einen Elefanten quasi dann zu beschreiben. Und das sind alles blinde Weisen. Und der eine greift den Rüssel an und der andere halt den Schwanz und der dritte einen Stoßzahn. Und am Ende berichten sie halt ganz Unterschiedliches über den Elefanten. Und haben trotzdem das Gleiche gesehen und erlebt.
Ja.
Also das ist so immer wieder, also du hast mich noch was Konkreten gefragt, was ich gelernt habe. Noch viel mehr Geduld und das eigene Bild, die eigenen Ideen abschalten. So würde ich es beschreiben. Eben im Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit diesem, man hat seine Vorstellungen von bestimmten Dingen, von bestimmten Abläufen auch. Und wenn man dann was sieht, das dem komplett widerspricht, bei mir ist der Impuls da, ich versuche das zu ändern. Ja, und das ist ja auch so dieses, vielleicht dieser Unterschied zwischen Entwicklungshilfe, oder und Entwicklungszusammenarbeit. Auch dass viele Menschen, die auch in Projekten, in unterschiedlichen Projekten ich gesehen habe, die aus Europa, aus Amerika kommen, glauben, dass sie genau wissen, was für die Menschen in Tansania zum Beispiel das Richtige ist. Weil sie es halt aus ihren eigenen Ideen heraus und auch mit einem guten Hintergrund und guten Ideen und man will was bewirken und verändern. Und der Knackpunkt ist dann aber, dass auch das habe ich beim Francis und bei vielen anderen immer wieder mitkriegt, dass das sehr schnell dann gesagt wird, in dem Fall von tansanischer Seite, ja, passt, so machen wir das. Aber das wird aus Höflichkeit gesagt. Das ist nicht, weil der betreffende Mensch dann genau weiß, was das jetzt heißt, wie wir da tun, weil er das vielleicht auch gar nicht kennt. Und dann aber die Offenheit da ist, das auszuprobieren. Dementsprechend wird sich auch was verändern, aber es ist nicht nachhaltig, weil es nicht gemeinsam erarbeitet ist. Und dafür braucht es zumindest für mich immer wieder dieses Ausschalten der eigenen Vorstellungen und Ideen. Und selbst wenn die sich immer wieder dann in den Vordergrund drängen wollen, dann zumindest da ja, geduldig und ruhig bleiben, ja.
Ich denke mir, das ist generell so ein Thema im Zwischenmenschlichen, auch diese Erwartungen, die Einstellungen, die man hat, das prägt ja generell unser Miteinander oder Gegeneinander.
Ja, so ist es, denke ich auch. Und das ist dann, wenn es in Richtung interkulturelle Themen geht, kommt halt noch einmal eine Facette dazu.
Genau, ja. Du hast deinen Verein schon erwähnt. Er nennt sich Entwicklungsschritte gemeinsam gehen. Mit wem kooperierst du da und welche Projekte werden da sozusagen gemeinsam entwickelt?
Ja, also bin eben seit 10 Jahren regelmäßig in Tansania, so im Schnitt 3 Monate jedes Jahr und habe vor 4 Jahren mit Freunden gemeinsam einen eigenen Verein gegründet, Entwicklungsschritte gemeinsam gehen. Name auch sehr bewusst gewählt, weil es uns genau darum geht, dass man halt miteinander Dinge entwickelt, die vorher bespricht, ausprobiert und dann halt den Weg gemeinsam geht. Von und miteinander lernen ist so ein Thema. Und zu Entwicklungsschritte gemeinsam gehen gibt es den Partnerverein in Tansania, Help Empowering Jiwa. Jiwa ist ein Dorf im zentralen Süden von Tansania. Und da vielleicht eine kleine lustige Geschichte dazu. In Tansania ist in so Abkürzungen was ganz Wichtiges. Also wenn du Unternehmensnamen oder Vereine hörst, dann ist das sehr oft irgendwelche Buchstabenabkürzungen. Und Entwicklungsschritte gemeinsam gehen ist eben EG. Haben wir auch durchaus bewusst so gewählt. Und Help Empowering Jiwa ist HEN. Also bei uns in dem Fall war zumindest das Ei vorher da, das ist klar. Was wir machen, ist eben mit dem Francis gemeinsam uns unterschiedliche Themen hernehmen. Landwirtschaft, Gesundheitsbereich, Umwelt, Women Empowerment und eben auch den Bildungsbereich. Das ist so für den Francis sicher das Wichtigste, weil er hat als Schuldirektor schon gearbeitet an unterschiedlichen Schulen. Und jetzt sind wir gerade dabei und uns schon relativ weit in der Nähe von seinem Elternhaus, wo er aufgewachsen ist, eine Schule aufzubauen. Schuleröffnung Jänner 26. Also das ist auch schon relativ weit und dementsprechend viel gibt es jetzt auch zu tun in den, also wir sind in sehr engem Kontakt, in diesen Vorbereitungstätigkeiten.
Interessant, ja. Wenn man so ein bisschen auf eurer Seite stöbert, dann findet man da auch ein Foto von einer Weberei. in der ja ganz tolle Stoffe entstehen und die dann auch in Österreich verkauft werden. Und das bringt mich dann auch zu dieser Frage, das Label Made in China ist, glaube ich, sehr präsent und an dem kommt man ja auch nicht vorbei. Bei Made in Africa sehe ich das nicht so. Wie stehst du da dazu?
Ja, also diese Ifakara Women's Weavers Association, die du da angesprochen hast, ist ein ganz cooles auch Projekt. Und so wie einige andere Projekte versuchen wir da einfach, die zu unterstützen und nehmen dann immer wieder Waren von Tansania mit und verkaufen das in Österreich für unseren Verein auch. Die IWWA ist was, wo es gibt in Ifakara, das ist so die nächste Kleinstadt vom Projekt, gibt es drei Häuser, die mit Webstühlen drinnen. Und da können Frauen jederzeit hinkommen und dort Stoffe designen, weben, wenn sie mal 2, 3 Stunden Zeit haben und dann sind sie wieder weg. Und dann ist auf diesen Stoffen drauf ein kleines Label mit ihrem Namen. Und wenn die dann verkauft werden, dann wird das den jeweiligen Frauen gut geschrieben. Also die haben was davon, dieser Verein dort nimmt was ein und für uns gibt es dann, wenn wir es in Österreich verkaufen, auch ein bisschen was. Und damit profitieren alle davon. Und so gibt es einige Produkte, die so in Handarbeit hergestellt werden. Und das ist, glaube ich, eher das, wenn man noch Made in Africa sieht, dann sind das nicht so die großen Industrieprodukte, sondern wenn dann handgefertigte Produkte mit einer tollen Qualität. Nur ist einfach auch aus der Kolonialzeit noch so dieses Afrika ist der Rohstofflieferant. Und dementsprechend wird das auch nicht unbedingt gesehen als der Lieferant für tolle Produkte. Noch dazu ist alles, was mit Export zu tun hat und dann auf einen anderen Kontinent, ist teuer, ist kompliziert. Das heißt, da gibt es recht wenig, wird aber durchaus forciert, die Zusammenarbeit. Und ich glaube auch, dass in Afrika generell, in unterschiedlichen Staaten und speziell in Tansania, einfach immer mehr Unternehmen versuchen, Fuß zu fassen. Das merke ich auch. Europäische, amerikanische Unternehmen, auch sehr viel aus dem asiatischen Raum, weil es dort tolle Möglichkeiten gibt. Ja.
Das war ganz interessant. Das ist mir gestern auf Ö1 untergekommen, ein Bericht zu Kleidung, beziehungsweise, ja, ich sage es jetzt mal, Kleidung, die wir nicht mehr verwenden, die dann noch, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ich sage jetzt Afrika allgemein, wo genau, weiß ich nicht mehr, aber in Afrika halt auch sozusagen unser Müll landet. Und das natürlich auch dann zum einen jetzt Secondhand zum Beispiel ermöglicht, aber zum anderen eben auch genau das Handwerk, das du jetzt genannt hast, in dem Sinn auch bedroht, dass es verschwindet.
Ja, oder auch gar nicht dann sich entwickeln kann.
Ja.
Weil wenn ich sowieso günstige Kleidung da drüben am Eck bekomme, die halt aus Europa kommt und dann irgendwann im Dorf landet vielleicht.
Ja.
Und dann wäre ich möglicherweise gar nicht mir überlegen, dass ich selber vielleicht irgendwas in die Richtung entwickeln könnte, weil es das eh vorhanden gibt und auch günstig ist. Ja. Das hat man auch, der Francis hin und wieder schon gesagt, oder da auch, fällt mir jetzt eine kleine Episode ein, auch wieder. Nachdem wir so 2 Monate zusammengearbeitet haben, ist dann darum gegangen, um Budget, Buchhaltung und so, was für ihn auch ziemlich neu war. Und es war nur mehr ein paar Wochen für mich an Aufenthalt. Und wir haben uns angeschaut, was ist heute zu erledigen, was machen wir gemeinsam. Und da war eben Thema Budget. Und dann hat er gesagt, ja, das machst du. Habe ich gesagt, na, das mache nicht ich, weil wenn ich jetzt dann in 3 Wochen nicht mehr da bin, du solltest das können. Und da hat er gesagt, ja, das ist einfach so, wenn jemand anderer da ist, der das machen wird, dann ist man froh drüber. Und dementsprechend auch, da ist dann der Antrieb nicht da, irgendwas Eigenes zu entwickeln oder zu tun. Das ist mir jetzt deswegen eingefallen. Wenn es schon was gibt, dann nehme ich halt das.
Ja. Verständlich. Mich würde jetzt nur interessieren, wie sieht denn der Alltag aus? Also du hast ja auch beschrieben, du wolltest hinfahren und dort auch mal leben und mitleben. Wie sieht der Alltag in Tansania oder speziell in dem Dorf, in dem du warst, aus?
Ja. Ich habe Gott sei Dank ja schon ganz viel erleben dürfen durch die viele Zeit, die ich verbracht habe in Tansania. Und es gibt nicht den Alltag in Tansania, weil Tansania riesengroß ist, ungefähr so groß wie Deutschland. Das heißt, es gibt riesengroße Städte, Dar es Salaam hat so, gibt keine genauen Zahlen, trotz einer Erzählung vor kurzem, aber das sind so knapp 10 Millionen Menschen in Dar es Salaam. Ist nicht die Hauptstadt, aber ist die größte Stadt. Da habe ich hin und wieder auch Zeit verbracht und eben teilweise mit meiner Frau, mit der Irene gelebt. Dann in Jiwa mit dem Francis und mit der Community dort. Im Norden hin und wieder, wo die Irene hier ist, am Fuß vom Kilimanjaro, haben wir erst jetzt Weihnachten wieder verbracht. Also den Alltag als solches gibt es nicht. Aber wenn ich mir jetzt einen Großteil der Menschen hernehme, dann ist es ein sehr einfacher Alltag, wo es, man steht früh auf, es wird um 6 hell, es wird um 6 wieder finster, so ungefähr, das ganze Jahr über, weil es relativ nah am Äquator ist. Und dann putzt man mal so ein bisschen ums Haus herum, dann wird mal was gekocht, irgendwie Kleinigkeiten meistens. Wenn man sich's nicht leisten kann, ist das halt einfach nur Tee oder vielleicht irgend sowas wie Porridge, wobei eher was sehr Dünnes. Und dann ist das zu tun, was halt an dem Tag zu tun ist. Und das ist meistens auch nicht sehr viel, hohe Arbeitslosigkeit. In der Regenzeit, so wie jetzt gerade, also so Dezember ist die kleine und Februar bis Mai die große Regenzeit, da gibt es viel zu tun, am Feld vor allem, und zu schauen, dass man da die Ernte hereinbringt, die dann fürs ganze Jahr ausreichen muss. Und ansonsten ist es ganz viel komme ich zu unserem Thema vom Anfang auch zurück, an Verbundenheit, an gemeinsamen Tätigkeiten, dass man halt dann gemeinsam kocht. Und wenn gerade nichts zu kochen ist oder dann das gegessen worden ist, dann sitzt man zusammen und redet. Oder man spaziert zum Nachbarn und plaudert dort. Das ist so was sehr Entspannendes, würd ich es nennen, wenn man sich darauf einlassen kann. Also wenn man aus unserer Hektik in Europa, in Österreich kommt und da wird man oft ziemlich krass runtergebremst sozusagen. Und wenn man sich da nicht einlassen kann drauf, dann hat man ein Problem, weil die Dinge dort sind so, wie sie sind. Der Ablauf, der Tagesablauf, diese Ruhe, diese Einfachheit oft. Und ja, da kann man sehr viel Energie liegen lassen, wenn man versucht, das zu ändern oder versuchen will.
Ja. Du hast es schon angesprochen, deine Frau Irene. Das heißt, du hast dort auch deine Frau kennengelernt und ihr, glaube ich, wohnt mittlerweile gemeinsam auch in St. Pölten.
So ist es, genau, ja. Also die Irene ist eben in Moshi oder in der Nähe von Moshi, das ist am Fuß von Kilimanjaro aufgewachsen und hat dann nach Dar es Salaam gewechselt, wie viele, die halt in die Großstadt wechseln und dort arbeiten. Hat Gott sei Dank ganz, ganz gute Arbeit gefunden und dann so die Familie ernährt. Das ist auch was, was immer wieder der Fall ist, wenn man gute Ausbildung hat und dann einen guten Job hat, dann ist das die Einkommensquelle im Prinzip für die gesamte Familie und das heißt dann aber auch gesamte Großfamilie, und hat da sehr viel an Verantwortung gehabt, hat es noch immer. Und ja, jetzt lebt sie in Österreich. Sie hat da auch eine kleine NGO, einen kleinen Verein gegründet, den sie am Aufbauen ist, wo sie alleinerziehende Mütter unterstützt und da ganz, ganz tolle kleine Taschen, kleine und größere Taschen näht. Also auch in Handarbeit werden da Taschen hergestellt, so ähnlich wie dieses Schema der Ifakara Women's Weaver Association. Und sie möchte dann in der Nähe von ihren Großeltern ein Haus aufbauen, wo halt Nähmaschinen drinstehen und wo dann dementsprechend diese Taschen genäht werden, die sie wieder in Tansania, aber auch in Österreich dann verkaufen möchte. Und das macht es teilweise auch schon, ja.
Nachdem du die Verbundenheit beschrieben hast, würde es mir jetzt interessieren, wie empfindet das deine Frau in Österreich?
Ja. Ja, sie kommt damit zurecht, wie es hier ist in der Zwischenzeit. Sie wird auch immer wieder mal gefragt, na und wie gefällt's dir da? Und es gefällt ihr gut in St. Pölten. Wir haben vorher auch einige Zeit oder verbringen immer wieder auch Zeit in Wien. Es gefällt ihr gut, dass da so grün ist. Sie hat auch noch nie irgendeine ungute Situation erlebt oder ist irgendwie belästigt worden oder sonst was. Also von dem her passt es gut für sie. Und sie hat aber auch gesagt, im Winter war das vor allem, dass die Menschen so böse dreinschauen. Dass für sie halt sozusagen, und das ist absolut richtig, das ist in Tansania, wenn man herumgeht, speziell am Land, aber auch in den Städten, so dass man sehr viele Menschen immer wieder sieht, die mit einem Lächeln im Gesicht herumspazieren und wo es dann auch einfacher fällt, mit der Person in Kontakt zu treten, also von selbst. Das macht es für sie ein bisschen schwierig, da in Kontakt zu treten, wenn jemand nicht sozusagen sie freundlich ansieht. Ja. Sie hat aber auch vor kurzem, das war im April, wo es dann wärmer war, Frühling und so, hat sie gesagt, ja, jetzt ist es auf einmal anders. Die Menschen schauen jetzt fröhlicher drein. Und das ist dann auch wieder was, wo ich mir denke, und das genieße ich immer so, mir wird es nicht auffallen, dass sich das verändert, weil es halt für mich alltäglich ist. Ja. Und das genieße ich auch immer sehr, wenn ich mit Menschen in Tansania unterwegs bin. Ich mache das einmal im Jahr, dass ich so mit Kleingruppen über einen Verein in Tansania beim Projekt bin. Meistens im Juli, auch jetzt im Juli dann so eben eine Woche beim Projekt mit den Menschen dort auch wieder mitleben, in Kontakt treten, in Verbindung treten, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Alltag ist und was so die Probleme, die Sorgen der Menschen sind. Und aber auch umgekehrt ein bisschen erzählen zu dürfen, wie der Alltag bei uns ist und was vielleicht unsere Herausforderungen sind. Und da sehe ich jedes Mal das Land wieder mit neuen Augen oder ich werde erinnert an vieles, weil für mich dort auch schon vieles Alltag ist und normal. Und wenn aber jetzt jemand mitkommt und der sagt, und was ist das da drüben genau und warum passiert das so, dann wird mir wieder klar, ja, eigentlich ist es für uns Europäer jetzt verallgemeinern gesprochen nicht normal, sondern das ist halt einfach wieder anders und unterschiedlich. Ja. Und diese Verbundenheit war auch, glaube ich, das, warum ich dann hängen geblieben bin in Wirklichkeit in Tansania. Weil es war einfach wirklich geplant als Also 3 Wochen, Entschuldige, 3 Monate Aufenthalt. Ich habe dann beim ersten Aufenthalt noch angeschlossen, ein paar Tage auf Sansibar, gehört auch zu Tansania, total schön. Und dann noch ein paar Tage in Uganda Berggorillas gesehen. Das war
Wow.
immer schon ein großer Wunsch und das habe ich damals gemacht. Aber zurückkommen bin ich nach Tansania, weil eben die Menschen in Gemeinschaft und in Verbundenheit leben. Eine andere Verbindung mit sich selber, eine andere Verbindung mit der Natur und mit den Mitmenschen.
Du machst ja jetzt richtig, richtig Gusto, dass man auf Reisen geht. Das ist jetzt einfach, weil ich oft auch Alleinreisende bin. Wie siehst du das, das Thema Sicherheit oder als Frau alleine hinzureisen?
Ist kein Problem. Jetzt habe ich kurz überlegt. Ich kenne auch Einzelne, die als Alleinreisende unterwegs sind. Ich war selber auch allein unterwegs oder bin es sehr oft. Tansania ist ein sicheres Land. Wenn ich jetzt vor allem Ost-Zentralafrika hernehme, da ist sicher unter den zwei, drei sichersten Ländern. Ich habe in den 10 Jahren oder wenn man es zusammenrechnet, die ganze Zeit, die ich in Tansania und in anderen afrikanischen Ländern unterwegs war. Ich habe in diesen mehr als 3 Jahren keine einzige gefährliche oder nicht einmal irgendeine ungute Situation erlebt. Was den Unterschied, den ich schon merke, ist, dass wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin, ist das sehr sind die Menschen in Tansania sehr schnell, sehr offen. Wenn ich allein unterwegs bin, wäre ich einmal zumindest ein bisschen misstrauisch angeschaut, weil warum ist da jetzt ein Europäer allein unterwegs? Das ist was viele nicht verstehen können, weil wenn man irgendwie in touristischen Gebieten ist, dann sind die ja immer alle als Gruppen unterwegs. Also so dieses, da wird man zumindest angeschaut und wenn man dann aber auf die Menschen auch wieder zugeht oder auch nur auf Swahili begrüßt, dann ist alles eh wieder super und passt. Ja. Also das ist auf jeden Fall was ich empfehlen würde und das ist natürlich trotzdem ein großer Schritt, aber wenn man schon mal herumgereist ist, dann ja, kann man machen. Auch jederzeit gern bei mir melden, ja.
Wenn es jemand möchte, ist jetzt die Gelegenheit sozusagen auch gegeben. Magst du uns die Grußformel vielleicht auch gleich noch nennen?
Da gibt's also Grüßen, oft sind ganze Gespräche auf Swahili, weil das einfach so ein Connecten ist, ist nur ein gegenseitig Grußfloskeln austauschen. Und da ist zum Beispiel Habari Saleo, das heißt, was sind die Neuigkeiten vom Tag oder von heute? Und die Antwort darauf ist Nzuri, gut oder Salama, friedlich. Und dann fragt man auf die andere, also den anderen dann, und was sind die Neuigkeiten von, was gibt es Neues in der Familie oder was gibt es Neues in der Arbeit? Und die Antwort darauf ist immer gut oder es passt alles. Und wenn man das eben. Da braucht es ein paar Wörter und da hört man dann oft schon, wow, du sprichst perfekt Swahili. Oft für das
Okay.
ganze Gespräch ist. Ja.
Ja.
Und das reicht
Interessant.
aber auch zum, Entschuldige, das reicht aber auch zum, eben zum Connecten und auch das, was ganz anderes als bei uns, dass man immer wieder mal Nachrichten bekommt über WhatsApp oder sonst wie oder SMS und da geht es jetzt nicht darum, dass die Person irgendwas speziell gerade möchte, sondern da geht es nur um ein Hallo, wie geht's dir? Danke, geht mir gut, wie geht's dir? Geht mir auch gut, super. Und das war's. Ja? Also einfach nur so in Verbindung treten auch wieder. Bleiben.
Dann denke ich mal, dass so das Mitreisen mit dir eine Form wäre, den Verein oder also deinen Verein zu unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Also deinen beziehungsweise auch den Verein deiner Frau?
Also natürlich, was immer braucht, um was aufzubauen, ist Geld. Ja, also Spenden ist so die eine Variante. Eine andere Variante, die wir brauchen, benötigen, ist einfach die Mitarbeit, das Interesse am Verein und dass jemand sagt, ich möchte mich da einbringen, ich möchte mitdenken, ich möchte mitdiskutieren, mit meinen Kompetenzen da wirksam sein. Wir bauen gerade eine Schule, ich komme aus dem pädagogischen Bereich und Einzelne im Vorstand und im Verein auch. Und wir haben unsere Vorstellungen, genauso wie der Francis, was braucht es für eine gute und passende und sichere Lernumgebung. Aber wir sind jetzt zum Beispiel keine Architekten, wir sind keine Landschaftsplaner. Wir kennen uns ein bisschen aus im landwirtschaftlichen Bereich und haben da auch Kontakt mit einem mit einer österreichischen NGO auch in Tansania. Aber wir sind keine Bauern, keine Farmer. Wir haben Wissen, Grundwissen in manchen Bereichen, in manchen Spezialwissen. Nur wenn es darum geht, so ein Projekt aufzubauen, braucht es halt zumindest auch das Wissen, wie man es unter Anführungszeichen richtig machen könnte oder was toll wäre. Um dann eben wieder mit Francis zu besprechen, wie tut man richtig? Also so dieses Mitarbeiten wollen ist so ein Thema. Und ja, dann natürlich auch das einfach Weitererzählen von dem Verein und dass es den Verein gibt, dass da Möglichkeit gibt. Ansonsten wären wir nicht schon so an der Stelle, wo wir jetzt sind. Das hat Gott sei Dank super funktioniert über die letzten 10 Jahre, dass da Menschen einfach mitverfolgt haben, was ich gemacht habe und interessiert waren dran. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Verein dann gegründet worden ist, dann dabei waren und halt jetzt immer wieder mal News aus Tansania bekommen. Ja, und eben die sicher intensivste Variante, das Ganze mitzuerleben und mitarbeiten zu können, auch ist einfach das nach Tansania reisen. Ja.
Interessant. Ja, das heißt also, alle, die uns zuhören, die uns zusehen, die können sich auch gerne bei dir melden.
Auf jeden Fall, jederzeit gerne.
Super.
Auf der Website gibt es auch die Kontaktdaten. Website wird gerade überarbeitet. Da sind noch einige Infos nicht drauf, die sich in den letzten 1, 2 Jahren ergeben haben und die ist gerade in komplett Überarbeitung. So die grundsätzlichen Infos sind drauf und vor allem eben Kontaktmöglichkeit gibt es auch dort.
Und wir werden es auch gerne unten verlinken. Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil von Zeit für mich. Da, wo es um das Thema ja durchaus Entspannung, auch Yoga und dergleichen geht. Du hast dir eine Meditation zum Thema Verbundenheit gewünscht. Finde ich sehr stimmig. Das war in unserem Gespräch, was intuitiv so in mir aufgekommen ist. Und ich habe mir da jetzt was überlegt. Und insofern, wenn du mitmachen möchtest, mach gerne auch gleich mit.
Sehr gerne.
Auch alle anderen natürlich. Ich bin da jetzt nicht die Person, die sagt, man muss das im Sitzen machen. Man kann natürlich auch liegen. Was vielleicht ganz angenehm wäre, ist, dass man so 10 Minuten für sich sein kann, ungestört sein kann, um in die Verbindung zu kommen. Genau. Das heißt, ich lade dich jetzt mal dazu ein, in einen bewussten Sitz zu kommen. Im besten Fall so, dass deine Füße geerdet sind, dass du dich gut aufrichten kannst. Oder natürlich kannst du auch gerne ins Liegen kommen. Manchmal ist es angenehm, die Augen zu schließen. Andere wieder wollen die Augen gerne offen lassen. Dann komm in so ein Nichtschauen. Spür dann mal ganz bewusst die Unterlage, den Boden unter dir. Nimm sozusagen die Verbundenheit zur Erde wahr, die dich trägt. Und im Sitzen lade ich dich dazu ein, durch so einen Impuls nach unten Richtung Erde in die Aufrichtung zu kommen, auch deinen Kopf über dem Becken auszupendeln. Und dann schließlich auch dich zu entspannen. Deine Gesichtszüge können weich werden. Und du kannst die Schulterblätter nach hinten und nach außen sinken lassen. Gerne können wir gemeinsam einen Atemzug über die Nase ein- und über den Mund ausnehmen und uns dabei ganz bewusst entspannen. Ich lade dich nun dazu ein, deinen Atem wahrzunehmen. Wo im Körper spürst du denn jetzt gerade deinen Atem? Nimmst du wahr, wie er aus- und einströmt? Richte nun ganz bewusst die Aufmerksamkeit noch ein bisschen mehr nach innen und stell dir die Frage, wie geht's mir jetzt gerade? Und egal welche Antwort auftaucht, begrüße sie. Du bist mit dir verbunden, indem du wahrnimmst ohne Urteil. Nimm diesen Moment der Nähe mit dir und der Nähe zu dir ganz bewusst wahr. Erlaub dir zu spüren, was da ist. Ohne zu bewerten. Und schließlich wandern wir mit der Aufmerksamkeit ganz bewusst zu unserem energetischen Herzen im Bereich des Brustbeines. Veranker deine Aufmerksamkeit ganz bewusst hier. Stell dir nun vor, wie aus deinem Herzen warmes, sanftes Licht strömt. Und dieses Licht verbindet dich mit allem um dich herum, mit dem Boden unter dir, mit den Menschen, die dir nahe stehen, mit allen Lebewesen, die gerade atmen, so wie du. Und vielleicht nimmst du jetzt wahr, du bist nicht allein. Du bist Teil von etwas Größerem. Ein Atem, ein Rhythmus, ein Leben. Und vielleicht möchtest du jetzt ein inneres Bild festhalten. Ein Gefühl, ein Wort oder einen Gedanken. Etwas, das dich an dieses Gefühl der Verbundenheit erinnert. Und vielleicht unterstützt es dich daran, nochmal ganz bewusst wahrzunehmen, wie es sich anfühlt, verbunden zu sein. Was spürst du dann? Wie zeigt sich das in deinem Leben? Wie gehst du denn mit dir und anderen um? Welches Gefühl schenkt dir Verbundenheit? Und dieses Gefühl bewahrend, lade ich dich jetzt dazu ein, das Licht langsam kleiner werden zu lassen, bis es sich wieder in deinem Herzen sammelt. Und vielleicht gelingt es dir, in dieser Verbundenheit mit dir zu bleiben, während du das Gefühl hast, auch mit allem rund um dich verbunden zu sein. Nun lade ich dich dazu ein, nun sanft in Bewegung zu kommen, vielleicht auch einen tiefen Atemzug zu nehmen. Finger, Zehen zu bewegen. Und dann sachte auch wieder die Sinne ganz bewusst im Außen zu verankern. Ja, vielen lieben Dank fürs gemeinsame Meditieren, fürs gemeinsame Hinspüren, fürs gemeinsame Sein. Schönen Tag noch und auch danke fürs Zuhören, Zuschauen. Und danke auch an dich, lieber Wolfgang, für deine Zeit.
Ich sage danke sehr.
Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.